Ich begrüße Sie. Mein Name ist Ralf Müller-Schmidt. Wir sind heute zu Gast im Beta-Haus in Köln und wollen eine große Frage diskutieren. Rettet das Netz die Bildung? Darum geht es hier in der nächsten Stunde. Ich freue mich, das sehr hier mit Gästen diskutieren zu dürfen, darüber streiten zu dürfen, die sich genau in diesem Thema sehr gut auskennen. Ich stelle sie Ihnen mal vor. Christine Narr ist freiberufliche Medienpädagogin und ein Teil dieser Freiberuflichkeit, Frau Narr, ist auch ihre Arbeit für Google. Und Do No Evil, nach diesem Motto sind Sie unterwegs, richtig?
Das ist richtig, ja. Ich koordiniere eine Arbeitsgruppe innerhalb eines Verbands, ist vielleicht ein bisschen eigenartig ausgedrückt, aber eines Collaboratory, nennt sich Internet und Gesellschaft Collaboratory, ein Expertenkreis, der sich aus verschiedenen Akteuren zusammensetzt, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft und der Politik. Und dieses Collab, kurz genannt, beinhaltet Arbeitsgruppen und eine Arbeitsgruppe, genannt OHU, für Maori für Arbeitsgruppe, heißt eben Digitale Integration und Medienkompetenz und diese leite ich. Sie hat verschiedene Experten aus verschiedenen Arbeitsbereichen drin. Wir haben also Schnittstellen dabei, also die Geschäftsführerin der Initiative D21 ist dabei, FRAGFIN ist vertreten, die GMK ist drin, also wir haben verschiedene Leute dabei.
Genau, gehen wir nachher noch ins Detail, ja. Natürlich auch mit der Frage, welche Rolle bei der Rettung der Bildung ein Weltkonzern wie Google vielleicht spielen kann. Daneben begrüße ich herzlich Lisa Rosa, sie ist Lehrerin, das ist zunächst mal der Erstberuf in Musik, glaube ich, und
Geschichte und Politik.
Und man kann sagen, Sie sind eine medienpädagogische Netzaktivistin. Ist die Beschreibung richtig?
Ich würde mich so nicht nennen, aber Sie können das
dann
gerne so
tun. Dann lassen wir es einfach mal so stehen.
Ist gut.
Ich begrüße auch sehr herzlich Martin Lindner. Als ich gefragt habe, die Kollegen, die das mit mir vorbereitet haben, was Sie von Beruf sind, hieß es ein Visionär. Vielleicht können Sie uns das mal ein bisschen genauer erläutern, was man so macht als Visionär.
Na, bin ich natürlich genau nicht. Also ich bin ein Praktiker und berate Firmen dabei, wie sie ihre Wissensprozesse mit Webmedien in Gang setzen. Und von der Geschichte her bin ich habilitierter Literaturwissenschaftler.
Christian Füller ist TAZ-Redakteur und Schulkritiker, schreibt Bücher über gute Schulen, schreibt Bücher über schlechte Schulen.
Ja.
Wunderbar, guter Einstieg. Ich möchte auch gerne mit Ihnen, Herr Füller, anfangen. Wir haben uns eine große Frage gestellt, rettet das Netz die Bildung? Da sind zwei Thesen drin versteckt in dieser Frage. Die eine ist, es geht der Bildung nicht gut. Und die zweite ist, wir haben Erwartungen an das Netz, weil wir fragen nicht, rettet Goethe die Bildung? Oder sowas, sondern rettet das Netz die Bildung. Sprechen wir mal erst über den Zustand der Bildung. Warum geht es denn nicht gut?
Wir haben eine ziemlich große Bildungskrise, Schulkrise, seit vielen Jahren. PISA hat sie vor 10 Jahren, wir feiern in diesen Tagen das 10. Erscheinen der PISA-Studie, vor 10 Jahren. Und die hat aufgedeckt, was das Problem ist, dass wir ein Viertel, jetzt ist es nur noch ein Fünftel, Risikoschüler produzieren. Das sind Leute, die können einen Text zwar entziffern, aber sie können darüber nicht reden, sie verstehen ihn nicht. Diese Krise ist beileibe nicht beigelegt. Die Kultusminister haben es fertiggebracht, aus 4 Schulformen, die es im Jahr 2001 gab, inzwischen, ich habe es für einen Spiegelbeitrag durchgezählt, 10 weiterführende Schulformen zu machen, von der Mittelschule, Regelschule, Realschule plus, kann ich nicht alles aufzählen. Und ich glaube, das will ich jetzt nicht alles aufzählen, noch die Probleme, sondern sagen, ich glaube, dass der Online-Tsunami, der auf die Schulen zubraust, diese Krise nochmal verstärken wird. Wir haben die Situation, dass Schüler natürlich souverän mit Smartphones umgehen und diese auch zunehmend haben. Ich behaupte, dass die erste Generation Smartphone in bereits 5., 6., 7. Klassen vor uns steht. Und die lassen sich natürlich einfach nicht mehr von Lehrern, die mit so einem Nokia-Knochen durch die Gegend laufen, irgendwie was sagen. Wir haben ein Problem, dass 20% unserer 14- bis 16-Jährigen inzwischen bereits mehr vor Ego-Shootern sitzen bei den Jungs als in Schulklassen beim Lernen. Und es ist jetzt keine katastrophische Meldung, dass die alles Mörder werden oder Breiviks oder so, aber ich sage nur mal, das wird die Spaltung einer demokratischen Schulgesellschaft weiter vertiefen. Und wir können nicht nur einfach sagen, der Bildschirm ist toll.
Nun sind das ja zwei verschiedene Themen, die Sie angeschnitten haben. Einmal das, was man macht, wenn man sich im Netz bewegt, kann aus pädagogischer Sicht richtig sein. Und dann sprechen Sie die Spiele, die Ballerspiele an, die Sie offensichtlich nicht so gut finden, zumindest wenn man damit 20% seiner Zeit verbringt. Das andere Thema ist Die Lehrer haben einfach die Digitalisierung verschlafen und die Schülerinnen und Schüler überholen sie, wissen einfach besser Bescheid. Also da sind zwei Krisen, glaube ich.
Ich finde nicht, dass es zwei Themen sind. Ich finde das, ich nenne das allgemein den Online-Tsunami. Also wer glaubt, er könne den verbieten oder er könne sagen, der kommt nicht, das ist wie beim richtigen Tsunami. Also man muss sich da wirklich was überlegen. Und der Online-Tsunami besteht für mich natürlich in den Chancen und auch in den Risiken. Ich sage, die Ballerspielerei ist nicht so wahnsinnig weit weg von den partizipativen Möglichkeiten eines Netzes. Aber wo ich Ihnen recht geben würde, wir haben eine kulturelle Distanz von der Lehrerschaft aus gegenüber diesen neuen Technologien. Und das ist sozusagen, das verschärft, würde ich sagen, das nochmal, dass wir nicht nur sozusagen das Problem vor der Tür stehen haben, sondern eine Generation von Lehrern, die sagt, wie, wo ist denn da das Problem? Die kennt es noch nicht mal.
Ich habe ja durchaus was übrig für steile Metaphern. Also Online-Tsunami ist wirklich ein guter Start. Mich würde aber interessieren, ob alle der Ansicht sind, dass es den wirklich gibt. Frau Rosa, ich spreche Sie mal als Lehrerin an. Wird das so auch in den Schulen wahrgenommen? Spricht man da im Lehrerzimmer drüber? Du, ich glaube, da draußen, da kommt der Online-Tsunami.
Also ich bin nicht nur Lehrerin, sondern auch Lehrerbildnerin und ich denke, es ist ein Problem in der Aussage von Herrn Füller darin, dass er die Lehrer als Personengruppe alleine rausnimmt. Ich denke, wir müssen über Bildungssystem sprechen, über die Institutionen und müssen ein System, wenigstens einen systemischen, ich meine systemtheoretischen Blick drauf werfen. Die Lehrer sind Teilnehmer an diesem System, genauso wie die Schüler und die Eltern und natürlich auch Schulleitungen und Behörden und so weiter. Und da gibt es viele Widersprüche und Spannungen, die gab es schon lange, aber durch das Netz sind die auf einer neuen Stufe. Und ich glaube, dass die, also rettet die Bildung, muss man natürlich dekonstruieren. Wer ist die Bildung? Bildung gibt es nicht an sich, sondern Bildung ist immer kulturell definiert und zwar auch kulturhistorisch definiert, also an einem bestimmten Platz in der Geschichte, an einem bestimmten Ort geografisch. Was heißt da Bildung und was Bildung ist, müssen wir ganz neu definieren. Oder sagen wir mal so, was Wissen ist und wie Lernen geht und was gelernt werden muss, müssen wir neu definieren. Und wenn Sie über Retten sprechen, dann würde ich was ganz anderes als zu retten formulieren, nämlich der Globus ist zu retten und die Menschheit als Gattung ist zu retten. Und dafür brauchen wir eine ganz bestimmte Art von Wissen, Bildung oder Lernen, wie auch immer, oder Kompetenzen. Der Begriff ist jetzt egal. Und der muss neu definiert werden unter den Bedingungen des Netzes.
Okay, jetzt ist natürlich die ganz große Thematik aufgerissen. Der Globus ist zu retten. Bevor wir herausfinden, wie man das macht, vielleicht doch noch mal erst auf die Schulen in Deutschland den Blick richten. Herr Lindner, Online-Tsunami. Wenn ich das höre, auch gerade in den Beschreibungen von Herrn Füller und Frau Rosa, dann ist das Internet eigentlich Teil des Problems und Teil der Lösung. Also es kommt da etwas auf uns zu, sagen wir vor allem auf die Lehrkräfte, die plötzlich mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert sind, die sie im bestimmten Lebensbereich einfach viel besser auskennen, diesen Lebensbereich auch unter Umständen wahrscheinlich sehr kreativ gegen die Ziele des Lehrkörpers in Position bringen. Und auf der anderen Seite steckt ein riesen Lehr- und Lernpotenzial im Internet. Das weiß man ja auch jetzt nicht erst seit gestern. Aber was ist jetzt eigentlich der Punkt, der so entscheidend ist? Weil wenn ich Frau Rosa höre, da kulminiert ja irgendetwas im Moment. Ja, das ist ja jetzt nicht einfach eine langsame Entwicklung, sondern irgendwie laufen wir auf einen Peak, auf einen Entscheidungspunkt, irgend sowas zu.
Also erstmal muss man unterscheiden, was man unter Netz verstehen. Also Ballerspiele sind nicht das Netz, wenn man unter das Netz in der Praxis das Web verstehen. Das Web ist diese multimediale, hyperverlinkte Wissenslandschaft, Textlandschaft, Bildlandschaft von Medienlandschaft, mit der wir sozusagen interagieren. Das sind nicht die Ballerspiele. Die Ballerspiele werden übers Internet verteilt. Ist nicht dasselbe, ne?
Online gespielt.
Online ist nicht Web. Also nur mal, damit man die sauber auseinanderhält. Es ist nicht alles Netz. Zweite Frage, gibt es den Tsunami? Ich nenne das ja immer Klimawandel. Also es ist ein digitaler Klimawandel. Das finde ich deswegen eine gute Metapher, weil man ein paar Sachen damit erklären kann. Ein Punkt ist, Wissen wird flüssig. Wissen wird flüssig und es wird in viel kleinere, granularere Körnchen zerlegt. Das, was früher eingeschweißt war, sozusagen in Wissensblöcke, das waren Kurse, Curriculum, das waren Bücher, das war das Wissen, das sozusagen jemand als scheinbar verlässliches Wissen mit sich herumgetragen hat und das als Autorität knappes Wissen gnädig sozusagen Zugang gewährt hat, das alles gibt es nicht mehr in dem Moment, wo wir im Netz sind.
Und aber es sind doch noch Lehrer.
Ja gut, die sind ja da, klar, über die reden wir dann noch. Aber erstmal diese Art, Wissen zu formatieren, zu verteilen und den Zugang zu regeln, ist obsolet. In dem Moment, wo die Gesellschaft im Internet ist, und sie ist im Internet, das kriegen wir auch nicht mehr zurück. So, was macht es mit dem Wissen? Das Wissen wird verflüssigt, habe ich gesagt. Das heißt also, man googelt Dokumente, also auch Texte, die im Internet stehen, google ich. Ich werde in den Text hineingeschossen, ich lese dann den Absatz. Wenn er mich interessiert, lese ich den Absatz vorher und den Absatz danach. Und wenn es mich alles interessiert, sage ich, okay, und wer hat das jetzt geschrieben? So, das ist jetzt die Methode, wie ich Texte lese, und das macht ja außer mir schon fast keiner mehr. Also ich bin jetzt Literaturwissenschaftler und ich lese sowas gerne. Man sieht also sozusagen, Google schreddert sogar herkömmliche Formate. Das, was jetzt an genuinen neuen Texten im Netz entsteht, an Wissen entsteht, passiert ja gar nicht mehr im Dokumentformat. Das passiert ja nicht mehr im 20-Seiten-Papier, über das jemand ein halbes Jahr geschwitzt hat. Das passiert ja in Blogs, in kleinen Elementen, in kollaborativen Prozessen. Das sind neue Formate von Wissen, neue Formate von Texten, neuer Aggregatzustand von Texten. Und ich beschreibe das eher wie so eine Art Kreislauf. Ne? Also die Cloud, die Wolke, kann man sich jetzt auch mal vorstellen als Wissenswolke von vielen, vielen kleinen Elementen, die da oben hängen über unseren Köpfen. Die ist jetzt schon da. Jeder kann das iPhone rausholen und die anzapfen. Das kommt dann runtergeregnet in irgendeiner Form, geregnet deshalb, weil es so ganz kleine Aufmerksamkeitseinheiten sind, die jedes Element benutzt. Das ist ein Tropfen. Das kommt bei mir an, das bildet kleine Rinnsale wie an so einer Fensterscheibe, die laufen dann so zusammen, wie ein bisschen mehr, da unten wird so eine kleine Pfütze, die Pfützen fließen zu Pools zusammen, die Pools verdampfen unter bestimmten sozialen Hitzeentwicklungen, dann geht das wieder rauf in die Wolke und wieder zurück. Wir sind in diesem Rotationsprozess und das hat sich unglaublich beschleunigt, es ist viel heißer und es ist viel schneller geworden. Und das verändert, das ist jetzt das, was ich meine, das verändert tatsächlich, das ist eine Metapher, aber sie beschreibt ganz gut, was passiert. Herkömmliche Institutionen schmelzen ab. Also dann haben wir Gletscher, die schmelzen, wir haben Wüsten, die entstehen, es gibt Schulbuchverlage, die pleite gehen werden in den nächsten 10 Jahren. Also wir haben jetzt wirklich massive Veränderungen unserer Wissensumwelt. Und wir haben Kreaturen, die aus ihrem Lebensraum vertrieben werden und neue Lebensräume sich erschließen müssen.
Frau Nahr, sehen Sie das genauso? Also ich habe den Eindruck, da, wenn man jetzt Herrn Lindner glaubt, dann müssen wir nicht mehr über gute und schlechte Lehrer, über gute und schlechte Schulen diskutieren, sondern über gute und schlechte Software und gute und schlechte Wissenstechniken.
Ich stimme, um ehrlich zu sein, nicht so richtig zu, weil ich glaube, diese recht pessimistische Haltung... Dann habe ich Sie wahrscheinlich missverstanden. Es kam doch recht pessimistisch an bei mir. Ich denke, dass die Fülle an Informationen, wie man dann mit der Fülle an Informationen umgeht, ist die zweite Frage. Aber dass die Techniken zur Verfügung stellen durch das Internet, und das ist außer Frage zu stellen aus meiner Sicht, unglaublich bereichert haben. Und das ist letztendlich nichts, was sich in verschiedenen Aggregatzuständen wiederfindet, aus meiner Sicht. Also dass es sich nicht auf lange, kurze Texte und so weiter übergeht, sondern dass die Recherche- und Informationsmöglichkeiten gesteigert worden sind.
Was Martin sagt, ist natürlich enorm interessant für die Schule. Also die Vorstellung, dass jemand mit einem Lehrplan, mit einem Kanon, mit einem Wissen, das zwischen zwei Deckel gepresst ist, wie der alte Lehrer, der Max Webersche, sozusagen vor die Klasse tritt und sagt, ich habe das Wissen und ihr dürft daran teilhaben. Das ist natürlich in dem Moment weg, wenn der Kanon geschreddert wird. Und das heißt, die ganze Schule muss sich komplett in ihrer Formatierung verändern. Es wird so sein, dass wir den Sinn, der in einem Kanon ja sozusagen von oben drin gesteckt hat, jeder muss den für sich selber interpretieren. Und das heißt, das Leitmedium Buch ist weg, das heißt, die ganze Formatierung von Schule ist weg. Ein Satz noch. Das heißt, wir müssen, Lisa, natürlich über die Lehrer reden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum darf man denn eigentlich nicht über die Lehrer als Gruppe reden? Eine soziologisch abgrenzbare Gruppe, die mit bestimmten Zuschreibungen natürlich, ohne dass man jetzt einen einzelnen Lehrer deswegen beleidigt, bestimmte Kompetenzen hat oder auch nicht hat. Und eine kulturelle Distanz, ja im Grunde genommen sogar eine Abwehrhaltung, eine aggressiv-kämpferische Haltung. Man verbietet Schülern, das Netz zu benutzen, die Endgeräte zu benutzen. Und das machen Lehrer, das sind die Exekutoren des alten Systems. Wir müssen über diese Gruppe reden und auch kritisch reden, natürlich.
Herr Füller, wir müssen über Ihren Systembegriff reden.
Nee, das müssen wir nicht. Das müssen wir nicht.
Doch, das müssen wir genauso. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, über Lehrer zu reden. Bloß sie kommen nicht dahin, wo sie eigentlich hinwollen, nämlich zum Bildungschange, den sie ja haben wollen, wenn sie kein Verständnis davon haben, was die Lehrer innerhalb dieses Systems sind. Sie sind Teilnehmer eines Systems. Und solange sie das System nicht insgesamt in den Blick nehmen, mit allen seinen Widersprüchen, sondern immer nur auf den Lehrern rumbashen, kommen sie nicht dahin, wo sie hin möchten. Ich möchte denn, darf ich noch zu Ende reden? Ich hatte noch nicht so richtig die Gelegenheit.
Klar.
Martin, dein Wissensbegriff ist interessant. Aber was wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir uns nochmal klar machen, und da stehe ich echt drauf, dass Daten und Informationen noch kein Wissen sind, sondern Wissen ist das, was, wenn Daten und Informationen Bedeutung bekommen. Und da haben Sie, Herr Filler, einen richtigen Tipp gegeben, den ich immer wieder in den Mund nehme und immer wieder gebe. Bedeutung ist bisher in der Buchgesellschaft von Autoritäten gemacht und bestimmt worden. Und das Wissen wurde kanonisiert, weil die Bedeutung von der Gesellschaft von zertifizierten Autoritäten gegeben wurde. Und das hat das Netz kaputt gemacht. Das ist die große Chance, dass man endlich dazu kommt, zu verstehen, dass jeder seinen eigenen persönlichen Sinn, seine eigene persönliche Bedeutung zu den Informationen beifügt oder dort generiert und damit überhaupt erst Wissen bildet. Und das ist ein neuer Wissensbegriff, der nicht zur Schule passt und der zum System Schule nicht passt. Und ich kenne so viele Lehrer, die anders und neu versuchen zu unterrichten und immer natürlich an die Systemgrenzen stoßen. Und diese Lehrer, die müssen diese Widersprüche für sich als Person prozessieren. Was machen sie damit? Das kriegen sie nicht damit gebacken, dass sie auf diese Lehrer schimpfen, die dann zurückfallen, weil sie sagen, es geht nicht, was ich eigentlich vorhabe, sondern sie müssen die Lehrer ja eigentlich stützen in ihren systemsprengenden neuen Unterrichts- und Lehrgewohnheiten, die sie schon experimentell anfangen. Ich erzähle eine ganz kurze Story dazu.
Klar.
Augenblick, ganz kurz. Ganz
pass auf, ich muss jetzt mal, Sie hören weiter den Online-Talk auf D-Radio Wissen und mein alter Philosophieprofessor, der hat immer gesagt, nach den Referaten, wunderbar, meine Damen und Herren, das Niveau ist hoch und keiner ist drauf. Und damit uns das jetzt nicht passiert, würde ich gerne noch mal an das Thema erinnern, um
gerade
das es geht.
Gerade wo ich ein Beispiel
rettet
jetzt erzählen
das,
wollte.
Ja, die kommen bestimmt noch. Rettet das Netz die Bildung. Lassen Sie es uns handfest machen. Wie sieht so eine Schule aus? Wie sieht so eine Klasse aus? Herr Lindner, Sie haben eben wunderbar in meteorologischen Metaphern gesprochen, mit Winden, die aufsteigen und Fallwinden und Climate Change. Wie geht das los? 8.05 Uhr. Wahrscheinlich gibt es noch sowas wie ein Anfangssignal, digital oder analog, whatsoever. Was passiert dann in so einer Klasse?
Also in 10 Jahren, sagen wir mal. Ne?
Gut, 10 Jahre.
Weil es ist jetzt die Frage, wie wir jetzt real dahin kommen oder was sich als nächstes
in
ändert.
In 10 Jahren,
oder was, sagen wir.
Schule morgens.
Ja, ich bin hierher gekommen, um zu beschreiben, dass es 4 elementare Techniken gibt, Technologien, die jetzt gerade reif sind, benutzt zu werden, die, wenn man sie sich konsequent vorstellt, dass sie in die Hände der Schüler gegeben werden, dieses Ermächtigungsgefühl, diese grundsätzliche Ermächtigung, die das Netz sowieso für jeden User bedeutet, in die Schulen transportieren würde, und zwar schülerzentriert. Ne? Also wir dürfen nicht mehr lehrerzentriert über Schule reden, sondern wir müssen schülerzentriert reden.
Ja, was heißt das für den Unterricht?
Schülerzentriert.
Steht da vorne keiner mehr? Oder?
Uns wurde heute in der iPad-Schule schon beschrieben, wie dieser Unterricht ganz real hier in Köln um die Ecke funktioniert seit Februar. Auch in den iPad-Schulen ist es Projektunterricht, wenn Sie mit den iPads arbeiten. Das heißt, die iPads sind das Manipulationsinstrument für Inhalte, die man sich zusammenholt, die man auch vom Lehrer zur Verfügung gestellt bekommt, die man auch von brillanten Schulbuchverlagen vielleicht irgendwann mal zur Verfügung gestellt bekommt. Mit denen arbeite ich, die verforme ich, denn nur Wissen, das ich bearbeite, das ich verforme, ist Wissen, das ich mir angeeignet habe. Und ich erzeuge neue Objekte, die ich wieder zurückstelle ins System. Das ist ein Wiki bei denen, das ist ein Wiki, das offenbar jeder hier auch im Raum und da draußen im Äther sofort besuchen kann. Da kann jeder sofort hinklicken und schauen, was die Schüler da online stellen.
Okay, ich habe selber 2 Kinder, 8 und 12,
dann haben wir diesen Kreislauf,
nicht ganz. Ne? Also die sitzen ja auch tagsüber am Rechner und suchen mal bei Google so einen Begriff wie, weiß ich nicht, nehmen wir mal Klimawandel,
ja,
also
Klimawandel,
das gehört
ist
halt
ja
in der Schule.
Thema, genau.
Was unterscheidet jetzt den Unterricht für die Kinder von dem nachmittags bei sich zu Hause sitzen und ohnehin im Netz was suchen? Also was macht dieses sind ohnehin im Netz anders als morgens in die Schule kommen und mit dem Lehrer, der Lehrerin im Netz sein? Mhm. Also vielleicht, wenn Sie das mal erklären.
Ja, erstmal der Unterschied ist, dass Sie früher sozusagen mit dem Heft da saßen und jetzt sitzen Sie mit elektronischen Geräten da. Und dazu gehört übrigens auch ein elektronischer Stift in meiner festen Überzeugung, weil ich denke, die Leute sollen schreiben, das ist wichtig, zeichnen. Das geht alles, aber da führt jetzt zu weit, das zu erklären.
10 Jahre.
In 10, ne, das gibt es jetzt schon. Also das ist jetzt bereits einsetzbares Zeug. Zweitens, nein, wenn Sie zu Hause sind, sind Sie nicht in diesem Sinn im Netz, nicht in diesem Wissensnetz, das wir jetzt gerade besprochen haben. Da sind Sie in ganz kleinen Sonderräumen des Netzes. Ich lasse mir das von meiner Tochter regelmäßig erzählen, was Sie da machen, die 14-Jährigen. Nein, die sind da nicht einfach im Netz und sie kennen sich nicht besser aus als der durchschnittliche Erwachsene. Also das Netz als Wissensraum zu nutzen, zu erschließen, was wir alle noch gar nicht so richtig gut können, ist eine kollektive Aufgabe und es ist aber auch eine Aufgabe, die die Schule idealerweise zu übernehmen hätte. Ich meine, da wären sie stundenlang, also ich weiß nicht, im Durchschnitt 7 Stunden pro Wochentag hineingetan, um sich Wissen aufzunehmen, um ermächtigt zu werden, um sich sozusagen dann mit der Welt auseinandersetzen zu können. Und dazu brauchen wir das Netz, das geht nicht mehr ohne. Also ohne Netz ist es lächerlich.
Frau Rosa, ich will Sie an der Stelle jetzt noch auch zu den Beispielen bringen, die Sie eben angekündigt haben. Es klingt ja alles so ein bisschen in dem, was Sie erzählen, und da sehe ich eine große Gemeinsamkeit eigentlich bei Ihnen allen dreien. Frau Narr, mache ich mal noch eine höfliche Klammer drum. Aber doch, dass Sie, Ihre Grundidee schon die ist, es gibt sowas wie einen Perspektivwechsel. Also es gibt nicht mehr den lehrerzentrierten, sondern den schülerzentrierten Unterricht. Das kennt jetzt jeder, der schon ein bisschen länger auf Erden weilt, schon aus den 70er Jahren, als es diskutiert wurde, ob der Frontalunterricht oder der Gruppenunterricht die richtige Form ist. Aber glauben Sie das wirklich allen Ernstes? Also dass durch ein bisschen Software und ein paar smarte Endgeräte sich tatsächlich die ganz grundlegende Unterscheidung zwischen dem, der mehr weiß und denen, die noch was lernen, aufheben lässt? Ja, Frau Nahr auch?
Ja, also ich denke, es geht nicht.
Ich habe jetzt in die falsche Richtung geguckt, war in kompletter Verwirrung. Eigentlich wollte ich Frau Rosa fragen, die jetzt kurz auch verwirrt war. Lassen wir Frau Rosa vielleicht kurz.
Nee, also entweder Frau Nahr oder ich, ja, aber also nicht jetzt Sie.
Also, man kann es ganz praktisch erklären, es ist nämlich viel einfacher. Es gibt bereits heute Schulen, die natürlich ein ganz anderes Lernen machen, und das hat
Männer,
mit dem Netz zunächst mal
Männer,
überhaupt gar nichts zu tun. Es geht darum, dass man weggeht von den Disziplinen hin zum individuellen Lernen. Das heißt, es gibt andere Lernformate, die sich danach richten, ob ein Kind, wie selbstständig ein Kind bestimmen kann, ob es jetzt Mathe oder Englisch macht. Die Endgeräte und das Web 2.0 bringen da natürlich jetzt eine Möglichkeit herein, sozusagen das auf die Spitze zu treiben. Sie können mit Schülern natürlich in einem Blog anschließend an eine Stunde, können Sie natürlich viel mehr Individualität und Kollaborativität erzielen. Das konnten Sie vorher nicht. Wenn Sie in einem Klassenraum sitzen, so wie jetzt, die müssen jetzt alle zuhören und da hinten traut sich jetzt jemand nicht mehr was sagen, weil der Füller redet. Im Netz ist es natürlich anders auf dem Blog. Da würde sie mir natürlich wahrscheinlich widersprechen. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, das alte Lernformat, was wir damals in den 70ern nicht wegbekommen haben. Und das Schlimme ist, wir haben es ja überhaupt nicht wegbekommen. Die DESI-Studie zeigt, mit in den Klassenzimmern feststehenden Kameras, Unterricht in Deutsch und Englisch ist so derartig krass frontal, dass die einzelnen Schüler dürfen ja noch nicht mal ganze Sätze sagen.
Kann das nicht einfach daran liegen, jetzt, Frau Rosa, kommen Sie ja wirklich ins Spiel, dass es einfach wahnsinnig gut funktioniert, wenn vorne einer steht und was erzählt?
Also es liegen so viele Fragen im Raum, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich drauf antworten soll.
Nein, das war
ja
jetzt eine konkrete. Also weil Herr Füller sagt, der Frontalunterricht hält sich hartnäckig, wir hatten nur noch nicht die Tools, um ihn zu beseitigen.
Also erstens mal will ich mal
Folgendes sagen. Der hält sich hartnäckig, weil er gut ist, weil er im Prinzip nämlich das Richtige macht.
Also für die Buchgesellschaft war er leidlich nützlich, dieser Unterricht. Aber ich würde ihn auch nicht nur Frontalunterricht nennen. Wissen Sie, ein Vortrag ist nicht schlecht, weil es ein Vortrag ist. Ein Input ist nicht schlecht, weil es Input ist, sondern Sie müssen das gesamte Setting nehmen. Man kann auch nicht mit den Begriffen ausreichend operieren, wenn man sagt, hier lehrerzentriert oder schülerzentriert. Ich würde das ganze Format, was wir hatten, du nennst es Format, würde ich Unterricht nennen. Und wir müssen den Fokus aufs Lernen legen. Was wissen wir eigentlich, wie Lernen geht? Wenn Sie einen Lehrer fragen, was Lernen ist, versteht der natürlich unter Lernen das, was ihm das System als Lernbegriff vorgibt, nämlich systematisches Lernen, explizites Lernen. Nehmen wir mal nur die beiden, Lernen nach der Uhr, 45 Minuten, der Ort ist festgelegt, es gibt einen Lernort und nur da ist Lernen. Es gibt eine Lernzeit, nur während dieser Zeit ist Lernen. Das ist alles buchgesellschaftlicher Unterricht in der Schule.
Und das finden Sie nicht
Moment
gut,
mal.
Also nur damit das...
Es hat mit gut und schlecht nichts zu tun, sondern es ist eine kulturhistorische Geschichte. Für eine bestimmte Funktion und für eine bestimmte Zeit war das die einzige Form, offensichtlich, weil es historisch halt die Form war, um allen möglichst vielen Leuten möglichst schnell die Alphabetisierung beizubringen. Denn das ganze Setting ist gemacht für die Moderne, für die Industriegesellschaft so. Und da sind wir doch raus. Und jetzt komme ich zu der Geschichte, wo Sie angefangen haben mit, kann einfach ein iPad reingeworfen werden und das ist es? Natürlich nicht. Das ist ein gerätetechnisches Verständnis vom Medium, was zu überhaupt nichts führt, außer zu der Erfahrung, ah, das passt nicht hier rein, also wieder raus damit. Wir müssen gucken, dass wir kapieren, dass hinter diesem iPad oder hinter einem Blog oder so ein ganzes neues Leitmedium steht, was kulturkonstituierend uns als Gesamtgesellschaft in eine neue Epoche bringt. Und die Bildung spielt bei solchen Dingen immer eine riesige Rolle. Die wird dabei auch verändert. Ich komme zurück zum Lernbegriff. Die Schule mit ihrem systematischen Lernbegriff hat alle anderen Lernformen ausgegrenzt, weil sie nur das systematische Lernen prämiert hat. Ich habe es vorhin beschrieben. Wir müssen das Erfahrungslernen wieder reinholen ins Lernen, das implizite Lernen und so weiter, das reflexive Lernen, ich könnte Ihnen 100 Stichworte nennen, die das entfalten. Und das ist natürlich nicht mit einem Gerät zu machen, aber Begriff Trojaner, es ist möglich, was Schulen gezeigt haben, das ist nicht nur Utopie, sondern das liegt tatsächlich als Erfahrung vor. Das erste war Beat Döbeli mit seinen iPhone-Klassen in der Schweiz. Das zweite sind die iPad-Schulen an der KAS in Köln. Es gibt inzwischen auch in Hamburg eine iPad-Schule, da haben sie One-to-One, das heißt, jeder Schüler bekommt ein eigenes iPad. Das ist auch noch ein weiterer Fortschritt. Und da werden jetzt Erfahrungen gesammelt mit. Also die Vorstellung, wir schmeißen die alte Gesellschaft weg und reden die neue herbei, ist natürlich Quatsch. Das ist ja eine Katastrophe, so eine Vorstellung. Wir müssen verstehen, dass wir am Anfang einer riesigen Übergangszeit sind, die wir in irgendeiner Form gestalten müssen. Und da sind solche Experimente hochnotwendig, die man auswerten muss und wo man nicht sagen kann, deswegen meine ich ja mit, die Lehrer haben es nicht begriffen, die Lehrer sind böse, kommt man nicht weiter, sondern man muss etablieren, auch in dem sperrigen System, das sich eigentlich gegen sperrt, eine experimentelle Haltung, wo natürlich das aktuelle Leitmedium eingebracht wird in Geräteform, aber auch in Softwareform und auch in medialer Form im Sinne eines wirklichen Mediums, mit dem jetzt ausprobiert werden kann, was bedeutet das für die Bildung. Und da können wir nicht sagen, das lassen wir weg oder wir haben jetzt, brauchen jetzt keine Bücher mehr, sondern arbeiten nur mit dem iPad, das ist dumm.
Frau Nahl, Sie beraten auch Pädagogen. Ist das die Schule, wie man sie sich vorstellen muss? Tatsächlich prototypisch iPad-Schule höre ich, war mir vorher nicht geläufig. Weiß ich auch nicht, ob ich meinen Kindern eine wünsche, aber klar ist, dass das wahnsinnig viel Geld kostet. Ja, ich meine, wenn eine Firma wie Apple oder Google oder so mal freundlich so ein Pilotprojekt sponsert, ist es möglich, die Schulen, die ich kenne und die wahrscheinlich die meisten von uns kennen, haben dafür das Geld nicht. Sollen wir das trotzdem als Idealtypus an die Wand projizieren und sagen, da müssen wir in 10 Jahren sein?
Nein, würde ich verneinen, weil es gibt nicht das eine und das andere. Ich denke, gerade diese Experimente und so weiter sind wichtig und die müssen auch ordentlich evaluiert werden, da wir so nur herausfinden können, wie es tatsächlich vor allem bei dem Schüler und der Schülerin was für Effekte es hat, über längere Sicht gesehen. Ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz auf den Lernbegriff eingehen und Aspekt ergänzen, den ich heute insgesamt ein bisschen vermisst habe. Kinder und Jugendliche wollen lernen. Also die haben da richtig Spaß dran. Und es machte ganz oft den Eindruck, dass es so eine aufgestülpte Sache wäre, die so ein bisschen gegen die, eigentlich will ich lieber Ego-Shooter spielen zu Hause, ist, also Kinder sind neugierig und interessiert an den Sachen. Und ich glaube, wo wir hin müssten aus meiner Sicht, vielleicht sind sie Instrumente erstmal hinten ranzustellen, aber wegzukommen von einer kanonisierten Curricula-Lösung zu einer selbstbestimmten Lernsituation, wo wir sagen können, ganz platt formuliert und möglicherweise einleuchtend, was willst du und was willst du? Und durch mobilere Endgeräte haben wir letztendlich die Möglichkeit, individualisierter auf den jeweiligen Schüler und die Schülerin einzugehen. Dass natürlich nicht die Technik gegen eine Face-to-Face-Geschichte steht, ist, glaube ich, außer Frage zu stellen an der Stelle.
Herr Füller, Sie haben viele Bücher über Schulen geschrieben. Eins besonders Interessantes, wo es um wirklich gute Schulen geht, herausragende Schulen. Ich weiß nicht, wie viele Sie da besprechen. Mich würde interessieren, nur mal so prozentual, wie viele dieser herausragenden Schulen, die wir jetzt im Augenblick in der Bundesrepublik haben, sind herausragend, weil sie sich ganz außerordentlich so auf dem Gebiet der Online-Kompetenz, der Benutzung neuer Medien im Unterricht auszeichnen?
Es sind ganz wenig. Also wir haben, ich schätze mal, 200, 250 Schulen, die wirklich also einen anderen Lernbegriff haben. Das hat erstmal überhaupt nichts mit Web 2.0 und iPad zu tun. Das ist interessant, dass die den ganz ähnlichen Lernbegriff haben, nämlich also individuell, kollaborativ, Sinn selber suchend, eigene Projekte machen. Das ist spannend. Was man jetzt sehen kann, aber das sind ja ganz neue Sachen hier, André Spang mit der iPad-Klasse in Köln, mit der in Hamburg, das sind jetzt ganz neue Sachen. Es gibt ein paar Schulen, das über diese Twitter-Lehrer, die findet man natürlich ganz viel bei Twitter, die auch mit Blogs und Wikis schon arbeiten. Die sind erste zaghafte Versuche, das zu machen, aber da steckt ein ungeheures Potenzial drin. Aber da sind wir wirklich am Anfang. Wenn man sich vorstellen, wie viele Leute sind wir hier? Wir sind ein Land mit 80 Millionen Einwohnern. Also wir sind die Maschine in Europa, die Wohlfahrtsmaschine. Und wir können hier bei so einem kleinen Mini Speed Lab, mal sozusagen die Creme de la Creme der Leute zusammenfassen, also die an dem Thema dran sind. Wir stehen an dieser Stelle vor einer großen Herausforderung und ich will mal sagen, das wird also meiner Ansicht nach eine viel größere Herausforderung als diese PISA-Krise. Wir haben jetzt 700.000 Lehrer, von denen gehen 420.000 in den nächsten Jahren bis 2020 in Pension, die sind weg. Darin steckt natürlich eine Chance, weil ich neue Leute reinhole, die vielleicht auch offener sind für andere Medien. Aber die müssen natürlich auch pädagogisches Know-how einbringen. Es geht darum, also sozusagen eine didaktische Fundierung von neuen Technologien hinzukriegen. Und es geht überhaupt nicht nur über die Geräte. Ich weiß, dass manche denken, das würde vielleicht reichen. Es ist wahnsinnig schwer, zum Beispiel diese Whiteboards, die in die Klassen gestellt werden, in die Schulen, und kein Mensch kann damit umgehen. Ein Whiteboard mit dem Lehrer, der damit nicht umgehen kann, ist ganz schnöseliger, doofer Frontalunterricht, nur mit viel mehr Wucht, weil jetzt die Kreidetafel auch noch Bilder zeigt. Also ich bin da ziemlich skeptisch. Ich glaube, dass das zu einer Entdemokratisierung von Schule führen wird, weil wir werden nur Insellösungen am Anfang kriegen. Uns fehlt das Geld, uns fehlt die kulturelle Nähe der Pädagogen und wir müssen irgendwie 400.000 Lehrer fortbilden. Wie sollen wir das in kurzer Zeit schaffen?
Wenn es denn bei der Fortbildung schon hapert und wenn das Geld tatsächlich fehlt, nehmen wir mal an, er hat recht, ja, warum sollen wir denn ausgerechnet als Zielsetzung auf solche Hightech-Optionen setzen, die natürlich noch teurer sind als Lehrerweiterbildung, die unter Umständen, wenn uns die freundlichen Geschenke aus der Industrie wegbleiben, in eine hohe Abhängigkeit
setzen. Aber wir können doch gar nicht anders. Das Ding kommt nun mal auf uns zu. Man kann die Dinger ja auch viel billiger machen. Aber sich hinzustellen, so wie die Schulbuchverlage, die auf der Kreideklippe stehen, ja, so, und zu sagen, die nächste Welle schwemmt sie weg. Und jetzt zu sagen, jetzt bauen wir aber noch mal irgendwie so eine Holzwand davor, namens Schultrojaner.
Also es werden einfach falsche Entscheidungen getroffen mit dem Geld. Ich kann mal Folgendes sagen, gerne wird Smartboard gekauft, so ein Ding, was wirklich was taugt, kostet über 2000 Euro.
Vielleicht sag mal kurz, was das ist. Smartboard
habe ich noch nie gehört. Interaktive
Tafel. So eine Tafel, Microsoft macht die, glaube ich, ne? So Whiteboard, Smartboard.
Also, so, und, okay. Und das perpetuiert genau nur eigentlich den Unterricht von vorne. Aber es ist auch kein Wunder, dass in Deutschland sozusagen über das Smartboard die Medien Eingang finden, weil das hat noch so viel Konnotation zu dem alten Modus des Systems, dass sie sich das am ehesten vorstellen können, ohne das System kaputt zu machen und neu zu gestalten. Und wir brauchen aber gar nicht so teuer Geld ausgeben, auch die Schulen ans Netz. Die Schulen haben sich alle mit teurer Hardware versorgt, haben Breitbandkabel und sonst was gelegt, war irrsinnig teuer und dann wussten sie nicht, was sie damit machen sollen. Das ist alles wieder outgedatet worden, weil wir haben inzwischen die dritte Generation von Computern in den Schulen stehen. Und das ist alles riesig teuer, statt dass man jetzt sagt, wir gucken, dass wir entsprechend WLAN und anständige Hotspots an die Schulen kriegen. Die Hälfte der Schüler bringt ihre eigenen Geräte schon mit, die anderen kriegt das bei Schuleintritt in die Hand gedrückt. Und dann, wir brauchen keine interaktiven Tafeln, denn wir brauchen mobile Geräte, mit denen man aus dem Schul- und Klassenraum in die Welt rausgehen kann. Die Lernorte sind nicht in der Schule mehr, sondern die Lernorte sind in der Welt, außerhalb der Schule, am alten Kernkraftwerk, an der KZ-Gedenkstätte, was weiß ich, wo beim Bäcker um die Ecke. Das sind Lernorte, in denen gelernt werden kann. Und wenn wir die Schule als Raum, als Basislager verstehen könnten, wo man sich wieder trifft, die Möglichkeit sozusagen face-to-face die Gruppe wieder zusammenzuholen, dann sind wir eher auf dem Weg, die Möglichkeiten, die das neue Leitmedien bietet, zu nutzen. Mhm. Und das ist viel billiger als die Möglichkeit, das alte System mit den neuen Medien zu retten.
Okay, weiter Online-Talk in D-Radio Wissen. Das Thema rettet das Netz die Bildung. Wenn ich Frau Rosa jetzt richtig verstanden habe, müssen wir Schule ganz neu denken, also raus zum Bäcker, raus zum Atomkraftwerk, am besten noch mit einem iPad in der Hand. Herr Lindner, warum nicht die ganze Sache zwei Nummern kleiner? Ist ja schön, jede Wissenschaft, auch die Pädagogik, da gibt es Innovationszyklen, Paradigmenwechsel machen sich immer gut. Das muss auch sein als Selbstreinigung der Wissenschaft. Das wird jeder auch der Pädagogik zugestehen. Aber warum nicht einfach, wie Sascha Lobo das unlängst hier im Online-Talk gesagt hat, 2 Stunden online in der Woche in jeder Schule von einem smarten, kompetenten Lehrer, von einer smarten, kompetenten Lehrerin als Einstieg? Muss man gleich wirklich die Schule neu erfinden, um Computer, Netzwelt, online kompetent an die Kinder zu bringen, an die Jugendlichen?
Also ich fände schon toll, wenn wir die Schule jetzt neu erfinden würden, aber ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Also ich denke mal, die Schule, so wie sie als Struktur da ist, hat ein unglaubliches Beharrungsvermögen und wir werden damit klarkommen müssen, dass sie so ist, wie sie ist. Und es werden immer noch Gebäude sein, die zum hohen Ausmaß im Jahr 1900 gebaut wurden und die sehen dann auch so aus. Also das ist halt so.
Ja, die
und
wir sind
müssen,
schön.
Wir müssen, es sind auch Gebäude. Schön, ja, so burgenartige Dinge. Ich glaube, das ist nicht wirklich das Problem.
Burgenartig.
Das ist nicht das Problem. Ne? Ich glaube auch nicht, dass man furchtbar jetzt raus muss. Ich bin überzeugter Stubenhocker. Ich bin da gerne in diesen Räumen. Was die Befreiung ist erstmal die, dass das Wissen, dass ich in dem schwimme sozusagen, es ist eh da. Das Klassenzimmer ist ja nicht mehr ein Raum, in dem ich jetzt exklusiven Zugang zu Wissen erhalte, sondern das Wissen draußen ist ja viel größer als das, was ich in der Schule erhalte. Jeder Schüler kann nach dem Unterricht zu Hause in Wikipedia und noch 2, 3 Klicks machen und er hat viel mehr erfahren, als er dort von seinem Lehrer erfahren hat. Das ist so.
Okay, aber die Aufgabe ist doch immer noch klar, das Wissen ist da, das ist bei Google, das ist bei Wikipedia und überhaupt im Netz.
Die Frage ist doch, wie kommt es in den Kopf? Genau, jetzt ist die Frage, was machen wir mit der Schule, wie sie ist? Und da würde ich eben sagen, 2 Stunden wunderschöner Online-Unterricht im Sascha-Lobo-Format wäre nichts, wogegen ich irgendetwas einwenden könnte.
Ist toll. Aber wäre ein Start. Da sind wir ja noch gar nicht.
Das geht nicht. Also ich meine, wir sind in einem Land, wo wir Unternehmen haben, die auf Hightech basieren auch. Also noch nicht so wie andere Länder, aber man kann sich doch nicht hinstellen als eines der größten Industrienationen und sagen, also ich sag mal, die Schulbuchverlage sagen, wir bauen ein Mäuerchen davor und Herr Müller-Schmidt, der geht spazieren und sagt, na, das wird schon nicht so schlimm werden. Wenn ich zurückkomme, ist das Haus weg. Wer muss sich dem stellen? Ich meine, die Frage, schauen Sie sich doch mal an. Ich sage mal das krasseste Beispiel. Wir stellen einen Fachkräftemangel in diesem Land fest. Da ging es bisher um Ingenieure, um was weiß ich, die Deutsche Telekom und so. Dass die Stadt Deggendorf beim PISA-Sieger in Bayern gelegen, importiert jetzt Azubis, Auszubildende, weil sie 700 offene Lehrstellen haben, aber nicht genug Schüler, die das beherrschen. Das heißt, dass der PISA-Sieger Bayern produziert zu viele Risikoschüler, als dass er seine eigenen Lehrstellen erfüllen könnte. Das heißt, die importieren aus Bulgarien, aus dieser Partnerstadt, importieren die Schüler. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Bildungskrise geht gerade erst richtig los. Uns gehen die Kinder erstens aus und zweitens produzieren wir viel zu viele Risikoschüler, funktionale Analphabeten. Wir haben eine riesige Industrie zu bedienen, die teilweise noch ein bisschen old-fashioned ist. Wir können nicht sagen, ja, wir warten, ob es vielleicht besser wird. Wir müssen jetzt aktiv daran gehen. Wir müssen sagen, wie können wir, das kann man doch auch positiv sehen, wie können wir Schüler für Schule wieder begeistern? Es gibt längst Schulen in Deutschland, wo sie auf Lehrer treffen, dass nicht diese Langweiler und Angsthasen sind, die die ganze Zeit rumjammern, sondern das sind Leute, wenn sie die sehen, sagen sie, wow, das sind Menschen, die sagen, ich möchte die Zukunft dieses Landes mitbestimmen, indem ich Kindern die Möglichkeit gebe, smarte, kluge, entscheidungsfreudige Leute zu werden. Das ist unsere Perspektive. Wir brauchen jetzt das und da kommen wir nicht drum rum zu sagen, wenn wir denn sagen, dass das Buch ausgedient hat und dass die Gutenberg-Galaxis zu Ende ist. Ich glaube, das sieht jeder mehr oder weniger.
Ja? Herr Füller, also die jetzt immer wieder beschriebene Krise und die Bildungsdesaster, da kommt man nicht raus mit dem alten Wissensbegriff, da kommt man nicht raus mit der alten Vorstellung, Wissen ist da, wie kommt's in die Köpfe? So wird eben nicht der Schuh draus, sondern wir müssen das ganze System und samt ihren Vorstellungen, die dahinter stehen, Begriff ist ja nicht nur ein Name, sondern im Begriff steht ein Konzept dahinter. Wissen wird nicht da genommen und dort in einen Kopf gesteckt, sondern deswegen funktioniert der Frontalunterricht ja nicht. Haben Sie mal die Studien gelesen darüber, dass die meisten Leute nach dem Abitur eigentlich von all dem, was sie da gelernt haben, fast nichts mehr wissen? Da sind Jahre ins Land gegangen, wo sie beschult wurden und 6 Stunden, 8 Stunden heute in der Ganztagsschule rumgesessen haben und sich haben voll labern lassen. Und nichts davon ist hängen geblieben, außer ein paar Dönikens. Das kommt davon, weil die Vorstellung, wie Lernen geht, falsch ist. Weil die Vorstellung, man muss Wissen nehmen und durch irgendeinen Vermittler womöglich durchgekaut, weiter transportiert in einen Kopf, falsch ist. Wissen ist personalisierte Information mit Bedeutung versehen, selbst konstruierte und zusammengesetzte neue Bedeutung für mich selber. Und das heißt wirklich, und das muss man beim Wort nehmen, dass jeder Einzelne sich die Welt sieht und die Welt selber erarbeiten muss. Ja. Dafür muss die Chance gegeben werden, entsprechendes Setting. Das ist ganz klar, dass man das nicht unter den Bedingungen...
Wie geht das?
Ja, erkläre ich gleich. Das geht nicht unter den Bedingungen...
Ich habe 2 Söhne, ich will, dass das morgen
gleich
funktioniert.
Ja, weil die nämlich bald
raus sind aus der Schule.
Ja, pass mal auf, darf ich weiterreden? Und das funktioniert eben morgen noch nicht.
Dann gehe ich nicht in deine Schule, sorry.
Nee, das geht doch nicht.
Du kannst ja nicht zu den Eltern
sagen,
du kannst ja nicht zu den Eltern sagen, hey, wir haben 9 Millionen Schüler.
Christian,
du kannst ja nicht zu den Eltern
jetzt
sagen,
rede ich.
Hallo,
so, wartet das
mal,
Wissen,
bis wir unseren
rosa-roten
neuen Lernbegriff
wird haben. Wird von jedem Einzelnen für sich selber konstruiert und mit eigener Bedeutung versehen. Leontief nennt es persönlichen Sinn. Dazu brauche ich natürlich Settings, die nicht neoliberal auf Outcome, was schon festgelegt ist und fest definiert ist, hin sozialisieren, sondern wo man genügend Coaches und Lernmoderatoren für entsprechend kleine Gruppen hat, die nach ihrer eigenen Nase lernen können, ohne dass ihnen ständig irgendwelche Barrieren dahingestellt werden. Jetzt komme ich zum Beispiel. Ich habe mehrfach mit Lehrern und ihren Schülern zusammen mit Blogs gearbeitet. Was mussten wir machen? Damit die Schüler überhaupt arbeiten konnten an den Blogs, mussten wir das Filtersystem, was am Server liegt, hacken. Das heißt, wir mussten uns eigentlich illegal betätigen als Lehrer, damit wir die Schüler überhaupt lernen lassen konnten. Oder wir haben Schüler nach Hause schicken müssen, weil die Filtersoftware verhindert hat, dass sie in ihre Blogs kamen, zu ihren eigenen Bildungsergebnissen und zu ihrem eigenen Lernmaterial. Das muss man sich ja mal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Wir als Lehrer müssen teilweise Schüler nach Hause schicken, weil die Schule das Lernen nicht ermöglicht, sondern sogar verhindert. Oder wir als Lehrer müssen das System hacken, also heißt uns illegal betätigen, damit wir das Lernen auf dem neuen Niveau überhaupt ermöglichen können. Das ist sozusagen das Desaster des Bildungssystems. Und da die Vorstellung, dieses Problem könnte man von heute auf morgen lösen, dieses Systemproblem, was ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, die ist kindisch. Das kann man nur lösen mit einem gesamtgesellschaftlichen Angang, wie in Finnland gemacht hat. Das können wir aber nicht als Einzellehrer lösen, das Problem.
Okay, ich versuche nochmal Frau Nahr ins Gespräch zu ziehen. Ich habe gelernt, was der digitale Tsunami ist. Ich bin gerade dabei, den Diskussionstsunami auch zu erfahren. Frau Nahr, ich versuche jetzt nochmal so ein bisschen Feuerzangenbullenmäßig in die Schülerzeit zurückzudenken. Ich glaube, mir wird das wahnsinnig auf den Keks gehen, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun hätte, die mir sagen, hey Leute, wisst ihr was, jetzt machen wir hier einen Blog oder jetzt könnt ihr hier in Facebook auch eure Schulinhalte diskutieren. Das ist total super. Also das machen wir jetzt nicht mehr frontal, das erarbeitet ihr euch selber. Ja, ich kann mich erinnern, als ich in den 70er Jahren, muss das gewesen sein, vielleicht auch früher 80er, wenn dann mal ein Film gezeigt wurde, wie wunderbar entspannend das war. Der Film war, glaube ich, damals sehr up-to-date, was so Lehrmittel anging, dass man einfach mal nichts sagen musste, nichts machen und einfach mal so wunderbar rezipieren konnte. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser interaktiven, schülerzentrierten Lehrsituation. Ich weiß wirklich nicht, ob mir die Spaß gemacht hätte und ob ich die meinen Kindern wünsche. Das klingt ziemlich stressig.
Das ist eine gute Frage. Also es ist sicherlich aktivierender. Also es sind mehr aktivierende Momente.
Ich persönlich würde bei
aktivieren bleiben. Ich denke, das Wichtige ist dabei, also dass es vom Lehrer so konzipiert wird, dass es eben halt nicht konzipiert wird. Also
aber der soll doch nicht mehr konzipieren. Die Schüler sollen sich doch selber systematisch entwerfen.
Genau.
Okay.
Das Wichtige ist, dass es die Themen der Kinder und Jugendlichen sind.
Das wissen und die Lehrer in der Regel aber doch gerade nicht, sonst wären es ja nicht die Themen der Kinder und Jugendlichen. Das meine ich ja
nicht. Indem man sie ganz, ganz profan fragt, zum Beispiel, also einfach, wenn man einfach sie abholt, über was wollt ihr gerne etwas machen und wir versuchen das gemeinsam.
In Mathe.
In Mathe ist ja gut, also wir haben heute über die Alpenschulen die Erfahrungsberichte gehabt, genau. Und die Leute haben keinen Stress, sie haben weniger Stress, als wenn sie in diesen öden Unterrichtssituationen sitzen, in denen sie jetzt sitzen, wo man den Stress hat, weil man abstrakt irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen gekriegt, und das ist so, also das ist in der Schule ganz realistisch so jeden Tag.
Und natürlich,
und du fühlst dich nicht wohl, weil du immer weißt, du beherrschst es nicht, du weißt nie, was du als nächstes gefragt wirst, das ist Stress, was die Leute
genau.
haben.
Ich denke, Stress. Das hängt auch mit
das ist eine Mischung aus Ödnis und Stress. Das ist das, was wir jetzt haben, und das ist der ganz normale schulische Alltag, das ist er wirklich, das ist nicht polemisch. Das ist einfach nur die Wahrheit. Und wenn die Leute sozusagen sich hinsetzen und wie es heute jetzt beschrieben wurde, wirklich auf eine sehr schöne und sehr detailgesättigte Art beschrieben wurde, in dieser Kölner iPad-Klasse, jetzt ein neues Arbeitsfläche haben, die ja eben nicht mehr so funktioniert wie alte Computerräume, wo die Leute gesagt haben, jetzt setz dich vor diesen super Sprachlabor-Computer und du lernst dann automatisch super elektronisch irgendwelchen Unsinn. Das ist ja überhaupt nicht so, sondern in Wirklichkeit haben sie jetzt die Möglichkeit, aktiv zu werden, wo sie vorher nicht aktiv waren. Vorher wurden ihnen Sachen ins Heft diktiert. Das ist das Medium, das sie vorher hatten. Jetzt haben sie ein anderes Medium und es ist viel, viel mächtiger.
Und es geht nicht nur um Aktivität, sondern um genau das, was Frau Nahr sagt, nämlich die eigenen Fragen.
Ja.
Die Lerner müssen an ihren eigenen Fragen arbeiten und nicht an den Fragen der Lehrer. Das ist der Switch, der geht eigentlich ganz einfach.
Sie übernehmen schon Fragen der Lehrer. Also uns wurde heute geschildert, da ging es um Strukturwandel im Saarland, im Geografieunterricht. Der hat es vorgegeben. Die Schüler haben gemeinsam erarbeitet, wie funktioniert Strukturwandel im Saarland, nachdem sie vorher Strukturwandel im Ruhrgebiet durchgenommen hatten, sozusagen. Und jetzt haben sie es selber gemacht. Das war aktivierender Unterricht, das war nicht langweilig, das haben sie aufs Wiki hochgeladen. Und ich kann jetzt dann ins Hotel gehen und ins WLAN und mir diese Stunde holen. Ich kann da rein und schauen, was die geschrieben haben. Das ist eine komplett neue Qualität. Tut mir leid, das ist so. Und warum muss man das machen? Warum ist es ein Desaster, wenn wir weiter so machen? Weil, wie schon angedeutet wurde, wir in einer globalisierten Wirtschaft sind, in der sich jetzt gerade auch Unternehmen, Wirtschaft auf eine ganz fundamentale Art verändert. Die Arbeit in den Unternehmen verändert sich, die Unternehmen selber verändern sich, brechen auseinander. Also wir haben Arbeitssituationen, die so aussehen, dass die Leute 3, 4 Berufe haben werden in ihrem Leben. Sie müssen ununterbrochen lernen, um zu wissen, was sie als nächstes denn machen wollen. Das ist vielleicht nicht toll, das ist stressig, das ist richtig stressig. Aber den Stress werden sie kriegen und auf den müssen wir sie vorbereiten. Und jetzt werden sie 10 Jahre in diese Burgen gesperrt und lernen nichts. Die gehen raus und haben keine Ahnung. Und okay. Das geht nicht.
Vielleicht etwas allgemein, aber das können wir hier ja mal so stehen lassen. Frau Nahr, Sie arbeiten auch für Google unter anderem und ich meine, die Firma oder generell Firmen, die jetzt im Netz mit einer solchen Macht unterwegs sind, nehmen wir auch noch andere dazu, Apple, Microsoft, die müssen ja praktisch gar keine Werbung mehr machen für sich, weil die werden sich doch über diese Krisenszenarien, die wir hier entworfen haben, wahnsinnig freuen, weil die wissen hundertprozentig, da ist ein Markt, in den wir jetzt reingehen, weil jetzt müssen wir aktiv werden. Also die deutschen Schulen liegen da nieden. Das ist der Markt, um zu expandieren in den nächsten Jahren.
Und die
richtige Diagnose? Also dass das ein Riesenmarkt ist, mit anderen Worten. Na klar, Bildung. Sie sagen gerade eben so etwas despektierlich, na die alten Schulbuchverlage mit ihren überkommenen Konzepten, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Das heißt ja nicht, dass es da keine Geschäfte mehr zu machen gibt. Ne?
Also nicht um so nah ist dran.
Ja.
Also ich kann nicht für Google sprechen, sondern für das Collaboratory und den Expertenkreis, den ich hier vertrete. Bildung hängt auch ganz stark mit Unternehmen zusammen. Da muss man sich keine Illusion machen, ob das ein Schulbuchverlag ist oder eine Software. Also natürlich gibt es Open Source Varianten und so weiter. Aber das würde ich auch nicht so pessimistisch darstellen.
War nicht pessimistisch.
Sondern,
einen Satz sagen,
sondern vielleicht, ja, dass man schon die Verantwortung, die man hat, so ist meine Auffassung, schon sehr stark wahrnimmt. Also in Unternehmen, die sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen tätig sind, also aus persönlichem Bereich vielleicht, dass zum Beispiel die Kindersuchmaschine FragFin, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, die als Verein so konzipiert sind, dass sie also Mitglieder der Wirtschaft haben, unter anderem Google, wo Google, also auf Google-Technologie läuft diese Maschine und so weiter. Also es sind alles solche Bemühungen, sich auch letztendlich in so einem Bereich weiter zu institutionalisieren letztendlich.
Also ich glaube, wir müssen das ein bisschen klarer sehen. Deutschland ist der größte Schulmarkt von der Masse her. Und hier gibt es noch die am geringsten erfolgte Durchdringung mit dieser Technik. Die Industrien stehen bereit. Es ist vollkommen klar, sozusagen, wenn Frau Schawan sagt, oder Frau Buhlmann hat es ja auch mal gemacht, jedem Kind ein Laptop, dann werden hier in den Konzernzentralen sofort für Deutschland sozusagen neue Chargen geordert, weil man vorne dran sein will. Es gibt einen unheimlichen Wettlauf. Was wird sozusagen das Endgerät sein, was als erstes da reinkommt? Es geht um einen riesigen Markt. Nicht umsonst hat Rupert Murdoch den besten Aufsatz darüber geschrieben in der FAZ, wie das neue Lernen aussieht. Es war kein Pädagoge, sondern es war jemand, der gesagt hat, die ganze Nachrichtenindustrie hat sich total verändert und die Schule sieht noch so aus wie vor 50 Jahren und natürlich weiß er ganz genau, er, Bertelsmann und andere große Konzerne hätten des Kleingeldes nötige, um sozusagen diesen Markt sehr schnell zu erobern. Da geht es einfach auch um einen Haufen Geld. Es geht nicht nur um ein ganz anderes Lernen, neuer Lernbegriff, sondern es geht richtig um Asche. Also ich meine, das sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, 50, 100 Milliarden Euro, um die es dann da geht, wenn man die alle ausstaffieren wollte.
Also ich setze mal voraus, dass Sie da ein Problem sehen, Herr Füller. Wie kriegt man denn in den Griff? Normalerweise fragt man dann in der Politik nach. Wie kann man sowas regulieren? Über Politik haben wir noch gar nicht gesprochen. Also es wurde gesagt, wir brauchen ein neues Denken über Schule, wir brauchen neue Schulen, wir brauchen neue Lehr- und Lerntechniken. Das alles wird es ja nicht geben, wenn es keine politischen Akteure gibt, die willens sind, dies umzusetzen. Wie ist denn da der Stand?
Der einzige Vorteil, den ich darin sehe, dass unsere Kultusministerkonferenz und unser Föderalismus sich also inkompetent erwiesen hat, mit der PISA-Krise umzugehen, dass man sagen kann, sozusagen, die können es sowieso nicht mehr, das muss man irgendwie selber in die Hand nehmen. Also man muss sich das vorstellen, die Kultusministerkonferenz gibt den Schulbuchverlagen sozusagen die Möglichkeit, einen Schultrojaner aufzubauen. Sie gibt Privatunternehmern die Möglichkeit, die Rechner von Schulen und auch Lehrern zu scannen, ja. Das ist die totale Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, wie die mit einer Google-Microsoft-Industrie umgehen wollen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Akteure der einzelnen Schule selber in ihrer Autonomie sagen, wir wollen bestimmen, wer kommt hier rein und wie kommt er hier rein. Es gibt ja auch schon viele Initiativen zu sagen, man muss ja nicht dieses Apple-Tablet nehmen. Es gibt andere Tablets, die inzwischen sehr günstig sind mit einem Betriebssystem. Da sind auch ein paar, sage ich mal, Non-Profit-Leute unterwegs. Das wird vielleicht, ich sag's mal positiv, die einzelne Schule als Akteur mit natürlich Beratern von außen wieder in die Lage zu versetzen, zu sagen, hallo, wir müssen das in die Hand nehmen, wir sind wieder stark.
Wo kriegen die das Geld her, wenn die politischen Akteure keine Adressaten mehr sind?
Die einzelnen Klassen, die mit iPads ausstaffiert worden sind oder mit Geräten, das ist immer ganz interessant, wie die das schaffen. Die schaffen das nämlich sehr viel günstiger, indem sozusagen eine direkte Ansprache ist, weil sie sagen, wir wollen ein Pilotprojekt werden. Ich glaube, dass das möglich ist, sich diese Konditionen dann besser auszuhandeln, als wenn man sozusagen den Big Deal macht.
Werden noch nicht alle Schulen Pilotprojekte. Das mag sein, dass dann das mal ganz interessant ist, für eine Firma in einer nordrhein-westfälischen Metropole eine iPad-Schule zu machen. Aber jetzt reden wir doch über das flache Land, über die Breite. Wie kommen die Dinger denn da rein?
Also ich denke mal, ein Ansatzpunkt, man muss jetzt überlegen, wo ist es am schmerzhaftesten? Also wo wird der größte Schmerz entstehen? Und das ist der einzige Grund, warum die was ändern werden, weil niemand wird
jetzt sagen. Sprechen von der Politik jetzt.
Von der Politik, ne? Ja. Also wenn jetzt die Gelder, von denen wir keine Ahnung haben, ob sie nächstes Jahr noch da sind und übernächstes Jahr, und sie werden eher abnehmen, also es wird weniger Geld geben, dann ist die Frage, wo ist der Schmerz so groß, dass sie tatsächlich was tun würden? Und dann könnte man sich zum Beispiel vorstellen, ja, wir haben den Verfall der Schulen auf dem Land, auf dem austrocknenden Land, das jetzt Breitband kriegen muss, damit man überhaupt noch auf dem Land leben kann, als ganz normaler Mensch, dass du angeschlossen bist, ja, auch an professionelle Prozesse. Du kannst ja auch in Mecklenburg-Vorpommern, ich kann meinen Job theoretisch dort genauso machen wie aus dem Münchner Metropolraum. Das ist eine Chance. Und wenn jetzt die da trocknen in ihre Schulen aus, sie müssen sie schließen, sie müssen sie zusammenlegen, sie müssen unfassbare Strecken zurücklegen, bis sie zu ihren Schulen kommen, da haben wir jetzt richtig Druck. Da ist es möglicherweise billiger, ihnen so einen Teil zu geben, sich ab und zu treffen in der Schule, das möglicherweise vor Ort in irgendwelche Gruppen auszulagern, die dann auch noch arbeiten. Da kann man aus der Not geboren, kann ich mir vorstellen, dass dort neue Formen entstehen, zum Beispiel. Aus der Not geboren, weil es nicht anders geht. Ich glaube nicht wirklich an eine große Reformanstrengung mit Verteilung an alle. Also ich glaube, sowas funktioniert tatsächlich, das wäre jetzt eine, keine Ahnung, müsste ich mir jetzt realistisch durchdenken und mit Politikern diskutieren, aber da kann ich mir vorstellen, das ist so schlimm, da passiert irgendwas und das Nächste, was sie machen können, und das ist dann billiger, ist das.
Frau Rosa, wie überzeugen Sie die Kultusminister vom neuen Wissensbegriff? den Sie heute entworfen haben.
Wahrscheinlich gar nicht.
Das ist eine wenig tröstliche Aussicht.
Ich bin auch nicht hier, um Sie zu trösten. Was soll ich dazu sagen?
Das ist ein interessanter Moment. Wir stehen tatsächlich an der Schwelle, dass wir sehen, die alten Institutionen versuchen, ihre Monopole zu halten, die KMK, die Schulbuchverlage. Ja. Es gibt einen Teil in der Lehrerschaft, in den Schulen, die das noch gar nicht so richtig verstanden haben, was es eigentlich heißt mit diesem Trojaner. Und es gibt natürlich diesen hochmobilen, reaktiven Teil, der auch hier ist, der sagt, Moment mal, die wollen jetzt echt ihre Monopole noch ein letztes Mal festigen, das kann doch gar nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, dass man sehr genau sehen kann an dieser Stelle, wir stehen an einer Entwicklung. Ich meine, jetzt will ich jetzt nicht sagen, aber normalerweise ist es so, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen, das ist Revolution, Bildungsrevolution.
Ich hätte mir kein schöneres Schlusswort wünschen können. Christian Füller, ich danke Ihnen. Ich danke auch ganz herzlich Christina, Lisa Rosa und auch herzlich Martin Lindner für Ihr Engagement, für Ihre Diskussionsbeiträge, für den Streit hier im Speed Lab, im Online-Talk von D-Radio Wissen aus dem Beta-Haus in Köln. Auch hier im Publikum Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Schönen Tag noch.